RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Gabriela Kühne. Nach der von Moskau überraschend angekündigten kurzen Feuerpause hat der ukrainische Präsident Selenskyj im Gegenzug eine Verlängerung um 30 Tage vorgeschlagen. Dies würde Russlands wahre Absichten zeigen, schrieb er auf der Plattform X. Aus der Nachrichtenredaktion Sven Hasenklever.
Zuvor hatte der russische Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause bis heute Abend 23 Uhr deutscher Zeit verkündet. Von ukrainischer Seite hieß es darauf, man werde dennoch weiter an mehreren Frontabschnitten beschossen. Auch die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Die Sprecherin für auswärtige Angelegenheiten Hippe erklärte, man müsse zunächst ein tatsächliches Ende der Angriffe sehen. Ihr zufolge könnte Russland den Krieg jederzeit beenden, wenn es wirklich wollte.
Die Gespräche zwischen dem US-Sondergesandten Witkoff und dem iranischen Außenminister Araghchi über Teherans Atomprogramm sollen am kommenden Samstag fortgesetzt werden. Das hat Araghchi nach der zweiten Verhandlungsrunde in Rom mitgeteilt. Über Inhalte der Gespräche gibt es noch keine Information. Die USA wollen ein neues Abkommen, das verhindert, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. In den USA hat es wieder landesweite Proteste gegen die Trump-Regierung gegeben. Vor dem Weißen Haus in Washington warfen hunderte Demonstranten dem Präsidenten vor, autokratisch zu regieren und Ausländer ohne angemessene Gerichtsverfahren abzuschieben. Auch in New York und zahlreichen anderen Städten versammelten sich Menschen. Aufgerufen dazu hatte die Gruppe mit dem Namen 50501. Nach ihren Angaben geht es darum, die Demokratie vor der beginnenden Autokratie zu schützen. In der Fußball-Bundesliga hat sich Union Berlin vorzeitig den Klassenerhalt gesichert mit einem 4:4 gegen Stuttgart. Aus der Sportredaktion Jörg Tiegelhütter.
Alle 8 Tore fielen dabei in der ersten Hälfte. Rekord, denn das gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie. Union blieb im 6. Spiel in Folge ungeschlagen. Der VfB tritt im Kampf um die Europapokalplätze auf der Stelle. Im Gegensatz zu Werder Bremen, das mit dem 1:0 gegen den vorletzten Bochum den 4. Sieg in Serie feierte. Und Freiburg, das Hoffenheim 3:2 schlug. Spitzenreiter Bayern München gewann in Heidenheim 4:0 und baute den Vorsprung auf Verfolger Leverkusen aus. Leipzig kam gegen Schlusslicht Kiel nicht über ein 1:1 hinaus. Mainz und Wolfsburg trennten sich 2:2.
In der zweiten Liga hat der Hamburger SV im Aufstiegsrennen einen Sieg verpasst. Die Hamburger spielten 2:2 bei Schalke 04. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber zeitweise sonnig, vom Südwesten bis in die Mitte, ab Nachmittag Schauer und einzelne Gewitter. An den Küsten Regen möglich, Höchstwerte 10 Grad auf Sylt bis 24 Grad in Niederbayern. Am Montag oft bewölkt, gebietsweise Schauer. Es ist 4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Ja, wenn das so bleibt, dann habe ich in einer knappen Stunde gar keine Meldung mehr für Sie. Die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lintfort ist zwischen Bottrop Süd und Oberhausen Neue Mitte wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Ansonsten aktuell freie Bahn. Kommen Sie gut durch.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Amir Brecht. Guten Morgen, kann man ja jetzt schon sagen. In Rom gab es gestern die zweite Runde der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran. Der Westen wirft ja dem Iran vor, heimlich an Atomwaffen zu arbeiten, was Teheran bestreitet. Lisa Weiß über die Gespräche in Rom und die Hintergründe.
4 Stunden lang haben USA und Iran in Rom verhandelt. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen und in die Zukunft gerichtet, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi im iranischen Staatsfernsehen. Es habe Fortschritte gegeben. Am kommenden Samstag soll nach Angaben des Iran die nächste Verhandlungsrunde der Atomgespräche stattfinden. Zuvor soll es technische Gespräche auf Expertenebene im Oman geben. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran finden unter Vermittlung des Oman statt. Vor rund 10 Jahren hatte der Iran ein internationales Abkommen unterzeichnet. Das Land hatte sich verpflichtet, sein Atomprogramm einzuschränken. Dafür sollten internationale Sanktionen gegen den Iran abgebaut werden. Während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump waren die USA aus dem Abkommen ausgestiegen und hatten neue Sanktionen verhängt. Der Iran sieht sich seitdem offenbar auch nicht mehr an das Abkommen gebunden und hat Uran so weit angereichert, dass viele Staaten davon ausgehen, dass das Land nach der Atombombe strebt. Der Iran weist das zurück. In seiner zweiten Amtszeit will Donald Trump ein neues Abkommen mit dem Iran erreichen und droht mit Bombenangriffen auf das Land, wenn die Gespräche scheitern.
Über die Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran in Rom hat meine Kollegin Andrea Oster vom WDR mit dem Nahostexperten Christian Hanelt gesprochen. Er beobachtet bei der Bertelsmann Stiftung das Verhältnis zwischen dem Iran, zwischen Israel und dem Westen. Warum führt die Regierung Trump jetzt wieder Gespräche mit dem Iran und was treibt den Präsidenten da an? Hat er sie ihn gefragt?
Trump, den leiten eigentlich drei Motivationen. Ein nicht-militärisches iranisches Atomprogramm und die Reduktion der iranischen militärischen Gefahr für den Nahen Osten erhöht einfach die Möglichkeit für Geschäftsbeziehungen in die Region, für ein stärkeres Wirtschaftswachstum. Als zweites leitet ihn das Wahlversprechen, amerikanische Truppen aus dem Nahen Osten abzuziehen. Und ich glaube, dass auch persönliche Motivationen von Trump ihn leiten. Sein Abkommen mit Iran, das soll besser sein als das von Obama von 2015. Und es soll sicherlich für ihn auch persönlich friedensnobelpreisfähig werden.
Also das ist sein Ehrgeiz, dass er mal den Friedensnobelpreis bekommt, oder was?
Er hat sicherlich auch großen Ehrgeiz. Und seine Verhandler und auch viele Beobachter schätzen natürlich auch ein, dass die islamische Führung in Iran jetzt um den Machterhalt ringt, im Vergleich zu 2015 viel stärker unter Druck steht und dass daher viel eher die Möglichkeit besteht, dass das Atomprogramm und vielleicht auch das Raketenprogramm und andere Bedrohungen Irans in der Region zu reduzieren. Ne?
Kann der Iran überhaupt Nein sagen zu solchen Gesprächen? Hätte er eine Alternative?
Also die Entourage um den Revolutionsführer hat den Revolutionsführer, der ja irgendwie 86 Jahre alt ist, erstmal überzeugt und sehr anti-amerikanisch und anti-israelisch eingestellt ist, überzeugt, dass es für den Machterhalt der Islamischen Republik zielführender ist, jetzt in Verhandlungen mit den USA einzusteigen. Man ist dort von vier Seiten unter Druck. Einmal haben die israelischen Gegenangriffe im letzten Jahr schon die iranische Luftabwehr zerstört. Und das iranische Militär hat Sorge, dass ein weiterer israelischer oder auch israelisch-amerikanischer Angriff verheerende Folgen haben könnte militärisch. Das zweite ist, die Verbundmilizen des Iran im Nahen Osten, die Hezbollah insbesondere, sind sehr geschwächt. Die Amerikaner greifen weiter die Houthi-Rebellen im Jemen an. Es gibt im Iran eine sehr tiefgreifende Wirtschaftskrise. Die Staatskasse ist leer. Die Führung braucht den Sanktionsabbau. Und die Führung hat übrigens auch in ihrer eigenen Bevölkerung wenig Herrschaftslegitimation, gerade nach dieser brutalen Niederschlagung der Aufstände von 2022.
Die israelische Regierung wollte angeblich im Mai iranische Atomanlagen bombardieren und angeblich hat Trump gesagt, lass das sein. Was passiert da Ihrer Meinung nach? Hat Trump die Israelis in die Schranken gewiesen oder ist das auch eine Inszenierung?
Also militärisch gesehen beurteilen israelische Militärkreise oder auch Teile der rechtsgerichteten Regierung Netanyahu das kommende Jahr als eine im Prinzip militärisch günstige Gelegenheit, das iranische Atomprogramm militärisch anzugreifen, weil man die Flugabwehr im Iran ausgeschaltet hat. Aber man braucht halt die amerikanische militärische Unterstützung. Einmal, wenn Iran Raketen wieder auf Israel schießen sollte, dass dann die amerikanische Raketenabwehr mitfunktioniert. Und zweitens, wenn man rein militärisch das iranische Atomprogramm oder auch das ballistische Raketenprogramm militärisch wirklich stark zurückwerfen will, braucht man amerikanische Bomber und die bomberbrechenden Bomben, um eben die Atomanlagen wirklich eher zerstören zu können. Aber Trump hat der iranischen Führung ja auch weiterhin gedroht, Frau Oster, aber jetzt will er halt ausprobieren, ob es eine Chance auf eine friedliche Verhandlungslösung gibt.
Da waren wir ja schon mal. Also die internationale Atomenergiebehörde engagiert sich im Iran. Die Europäer, die haben dieses Abkommen maßgeblich mit ausgehandelt. Welche Rolle spielen sowohl Atomenergiebehörde als auch die europäischen Staaten noch?
Naja, vom Iran gehen ja mehrere Bedrohungen aus. Es ist ja nicht nur das Atomprogramm, das waffenfähig sein kann. Und der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, der war ja jetzt gerade in Teheran und er hat öffentlich gewarnt, dass Iran nicht weit weg entfernt ist vom Besitz einer Atombombe und dass es gilt, jetzt unter Zeitdruck zu verhandeln. Denn auch die IAEO hat starke Erfahrung bei der Kontrolle des iranischen Atomprogrammes. Also es gibt ihnen nicht nur das Atomprogramm die Herausforderung, das ballistische Raketenprogramm, die Verbundmilizen, und es besteht die große Sorge, nicht nur übrigens bei Israel, sondern eben halt auch bei den arabischen Nachbarn, Saudi-Arabien, Emirate, Katar, dass wenn die Amerikaner die Sanktionen wirklich aufheben sollten, weil es eine Vereinbarung zum Atomprogramm mit Iran gibt, dass die iranische Führung dann wieder Finanzreserven bekommt, mit denen sie wieder aufrüstet und die in Milizen investieren kann. Das heißt, die werden ihn schon darauf drängen, über ein Atomabkommen hinaus auch das Raketenprogramm und die Verbundmilizen mit in ein Abkommen einzubeziehen, damit das eine Rolle spielen kann.
Sagt der Nahostexperte Christian Hanelt von der Bertelsmann Stiftung im Gespräch mit Andrea Oster zu den Atomgesprächen zwischen den USA und dem Iran in Rom. Und hier ist das Wetter in der ARD-Infonacht. Heute früh gibt's stellenweise Nebel. Im Norden und im Osten kann es örtlich sogar Frost geben bei bis zu -1 bis -3 Grad. Die aktuellen Temperaturen sind aber in der Regel alle über 0. 1 Grad in Bremen, 4 in Münster, 6 Grad plus in Magdeburg und 7 in Würzburg in Unterfranken. Der Ostersonntag, der startet vielerorts freundlich, vor allem im Osten und im Südosten. Da kommt ordentlich die Sonne raus. Das freut natürlich dann dort die Kinder, die auf Ostereiersuche gehen. Nachmittags kann es dann immer häufiger zu Schauern kommen, teilweise auch zu örtlichen Gewittern. Das Ganze dann bei Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad. Und auch der Montag wird wechselhaft mit dichten Wolken und gebietsweise Schauern oder auch Gewittern. Dafür im Osten bis zu 24 Grad und sonnige Abschnitte.
Die ARD-Infonacht.
Was passiert, wenn ein international erfahrener Regisseur in sein Heimatdorf zurückkehrt und damit über 100 Darstellerinnen und Darstellern eines der eindrucksvollsten Passionsspiele Kolumbiens auf die Beine stellt? In Viterbo, dem ehemals gefährlichsten und heute wohl friedlichsten Ort der Region, wird Kultur zur Kraftquelle. Markus Plate setzt diese spannende Geschichte für uns in Szene.
In der Osterwoche wird Viterbo zur Bühne. Zwar gibt es auch anderswo in Kolumbien Passionsspiele, doch das kleine Viterbo mit nicht einmal 10.000 Einwohnern bietet eine sehr lebendige Künstlertradition aus Musikern, Kunsthandwerk und Schauspiel. Und mit Julian Diaz, einem Regisseur, der einst in Kolumbiens Kulturmetropole Bogotá inszenierte, bevor er vor über 10 Jahren in seine Heimat zurückkehrte.
Yo asumo la dirección hace 11 años.
Dieses Jahr bin ich nicht nur Produzent und Regisseur, ich spiele auch Jesus von Nazareth. Das bringt viel mehr Verantwortung, aber auch große Freude. Denn es ist mehr als ein Theaterstück. Die Menschen identifizieren sich mit Jesus. Da musst du Liebe, Energie und die Mystik Jesu in die Rolle hineinlegen. 5 Tage, 5 Akte. Eine Herausforderung.
La escenografía es fundamental.
Die Szenografie spiele eine zentrale Rolle, sagt Julian. Die Besucher sollen das Gefühl bekommen, selbst Teil der Geschichte und mitten in den biblischen Schauplätzen zu sein. 3 Monate intensiver Vorbereitung sind nötig. Ein Kraftakt für Julian, für Ausstatter, Schauspieler. Am Palmsonntag beginnt alles mit dem Einzug Jesu in Jerusalem, in Viterbo begleitet von Live-Musik. Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Wunderheilungen. Da geht es um Jesu Philosophie, seine Prinzipien. Richtig dramatisch wird es ab Gründonnerstag, das letzte Abendmahl, die Verleugnung durch Petrus, der Prozess. Am Karfreitag folgt die Via Crucis, der Kreuzweg, und am Ostersonntag schließlich die Auferstehung. Noch vor 20 Jahren galt Viterbo als eines der gefährlichsten Dörfer Kolumbiens. Drogenbanden hielten die Menschen in Angst. Heute zählt es zu den friedlichsten Orten in der Region, dank kulturellem Engagement, gesellschaftlichem Zusammenhalt und viel Eigeninitiative. Für Bürgermeister Nestor Ospina Grajales sind die Passionsspiele deshalb weit mehr als ein religiöses Ritual.
Durante toda esta semana dinamiza la economía.
Während der gesamten Osterwoche blüht das Dorf auf, auch wirtschaftlich. Viele Familien sind seit Generationen beteiligt. Unsere Inszenierungen sind inklusiv. Jung und alt machen mit, Menschen mit und ohne Behinderung, alle aus Viterbo. Kunst und Kultur sind Schlüssel für den Frieden und ein Schritt hin zu unserem Traum, Viterbo als beliebtes Reiseziel. Viterbo ist stolz auf seine Tradition. Auf dem lauschigen Hauptplatz erzählen große Fototafeln unter Bäumen von den Jesusdarstellern der letzten 10 Jahre. Doch für viele ist das Mitwirken selbst das Highlight des Jahres. Angela zum Beispiel spielt Veronika, jene Frau, die Jesus auf dem Weg nach Golgatha ihr Tuch reicht. Sie ist seit 7 Jahren dabei. Ich suche mir Texte, die den historischen Kontext vertiefen, biblische wie wissenschaftliche. Ich frage mich, wie haben sich die Menschen bewegt? Was trugen sie? Wie fühlten sie? Ich bringe meine eigenen Emotionen, meinen Glauben ein. Am meisten berührt mich jedes Jahr die Szene mit Lazarus. Mein Bruder ist verstorben und in der Lazarus-Szene stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn er von den Toten zurückkäme. Eine Woche voller Emotionen. Mütter weinen, wenn ihre Kinder gekreuzigt werden, als Jesus oder einer der beiden Diebe. Hunderte Darsteller bringen Jesu Leben auf die Straßen, die Bergpredigt, das letzte Abendmahl, Verhaftung, Verurteilung, Kreuzweg und Kreuzigung. Für diese Besucherin bedeuten die Passionsspiele weit mehr als Religion. Für mich als Viterbeña ist das ein Ausdruck von Spiritualität, von Gemeinschaft und Freude. Gerade wenn wir unsere Kinder, unsere Onkel und Tanten in Kostümen und Rollen sehen. Es macht uns stolz zu zeigen, wir sind ein vereintes Dorf, voller Talent, Einsatz und Werte. Am Ende fährt Jesus, spektakulär an einem Kran emporgezogen, ganz in Weiß und in Kunstnebel gehüllt, predigend gen Himmel, in den Nachthimmel von Viterbo, dieses kleinen Städtchens mit großer Bühne.
Und von genau dort berichtete Markus Plate. Für Christinnen und Christen ist Ostern ein zentrales Fest, die Feier von Jesus' Auferstehung. Aber der gesellschaftliche Rahmen, in dem das Fest in der Kirche gefeiert wird, der verändert sich immer wieder. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Kirsten Fers, erinnerte kürzlich daran, es sei schon keine Selbstverständlichkeit mehr, einer Kirche anzugehören. Umso wichtiger sei es gerade in Zeiten globaler Krisen, verlässliche Seelsorge und Begleitung im kirchlichen Alltag anzubieten. Wie das konkret aussieht, darüber hat Charlotte Voss vom NDR mit Johannes Ahrens gesprochen. Der ist seit mehr als 10 Jahren Stadtpastor in Flensburg. Sie hat ihn zuerst gefragt, wie er seine Gemeinde in den vergangenen Jahren unter dem Eindruck der vielen Krisen erlebt hat, vor allem in Bezug auf die Kriege in der Ukraine oder auch im Gazastreifen.
Also ich erlebe die Menschen in Flensburg und auch in meiner Gemeinde als massiv verunsichert. Angesichts der sehr unterschiedlichen und sehr verschiedenen Krisen, die es überall so gibt, dazu gehören die Kriege, die Sie genannt haben, aber auch besorgniserregende Entwicklungen bei Wahlen, bei uns oder auch in den USA und so. Und ich merke auch so im seelsorgerlichen Bereich, dass Menschen durchaus sagen, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Also Überzeugungen, auch die früher irgendwie selbstverständlich waren, auch zum christlichen Glauben dazugehörten, Frieden schaffen ohne Waffen und so etwas, jahrelang auf Osterdemos gewesen sind, dass Menschen sagen, ich bin gar nicht mehr sicher, ob das noch passt, ob das noch richtig ist. Ich muss irgendwie sozusagen meinen Glauben auch nochmal neu angucken und revidieren. Und Gespräche dieser Art führe ich eine ganze Menge, muss ich sagen.
Jetzt leben wir ja in Zeiten, wo es eigentlich heißt, also Frieden schaffen mit Aufrüstung einerseits, sich verteidigen zu können und damit unter Umständen eben auch Angriffe abzuwehren, weil ein potenzieller Angreifer damit eventuell abgeschreckt werden könnte. Gleichzeitig aber natürlich auch immer noch auf die Diplomatie, also auf die Macht des Wortes zu setzen. Sie sagten gerade, Ihre Gemeindemitglieder würden da auch zum Teil mit hadern. Ist das der Großteil oder spaltet da sowas die Gemeinde, dass die einen sagen, ja, es geht jetzt gar nicht mehr anders und andere sagen aber nein, wir müssen aber doch vielleicht doch eher klassisch auf Diplomatie. Wie ist das bei den Menschen? Oder sprechen die Gemeindemitglieder auch darüber sehr viel untereinander?
Ja, also es wird auch miteinander, untereinander gerungen und wir haben absolut verschiedene Gruppen, auch in ein und derselben Kirchengemeinde. Es gibt Radikalpazifistinnen und Pazifisten, die sich regelmäßig treffen, auch in der Kirche, zu Andacht, zu Diskussionen und das auch selbst organisiert tun. Und es gibt ganz genauso und daneben sozusagen auch den klassischen Bürger, die klassische Bürgerin, die sagt, nee, also Radikalpazifismus ist im Moment nicht das Rezept. Alle finden einen Ort, aber es bleiben auch unterschiedliche Meinungen zu dem Umgang, jetzt auch im Blick auf die Ukraine gerade. Wir haben in Flensburg einen großen Standort, von Rheinmetall. Und die bauen jetzt auch aus. Also auch vor Ort ist spürbar, was für ein Aufschwung die Rüstungsindustrie nimmt. Und auch das wird mit durchaus gemischten Gefühlen gesehen.
Wie moderieren Sie dann, nennen wir es doch jetzt mal so, in solchen Situationen? Oder was können Sie dann da leisten?
Also das eine sind Einzelgespräche, ganz viel. Einzelgespräche mit Menschen, die auch auf der Suche sind nach dem, was trägt, was sie eigentlich selber noch glauben können, für sich auch revidieren wollen, ändern wollen und sagen, ja, also ich habe zwar mal Beispiel Kriegsdienst verweigert früher, aber heute würde ich das nicht mehr tun. Und ich finde das auch legitim zu sagen, ja, es gibt Ansichten, die ich in meinem Leben mal gehabt habe, aber jetzt passen die irgendwie nicht mehr. Also ich finde, der Mensch muss auch die Freiheit haben zu sagen, ich habe mich geändert. Ich habe meine Ansicht geändert, weil auch die Weltlage sich so massiv geändert hat, dass ich zu anderen Schlüssen komme, auch vor dem Hintergrund meines Glaubens. Das finde ich absolut legitim. Und gleichzeitig habe ich sehr großen Respekt vor Radikalpazifisten. Das muss ich auch sagen. Leute, die sagen, Gewalt ist nie eine Lösung, kann nicht eine Lösung sein, selbst dann nicht, wenn ich mein Leben verteidige. Das ist ja sozusagen die ganz extreme Form des Pazifismus. Und wiederum muss ich sagen, ich bin auch Vorsitzender der Flüchtlingshilfe in Flensburg, nebenher sozusagen. Und ich finde es ein bisschen wohlfeil von unseren ukrainisch Geflüchteten zu verlangen, ja, legt die Waffen nieder und lasst mit euch machen, was ihr wollt. Seid doch pazifistisch. Ich finde, das kann man von anderen Menschen schlechtweg nicht fordern, sondern das kann man für sich selber als letzte Konsequenz leben. Wer das kann, Respekt. Aber das jetzt so aus der Ferne, 1000 Kilometer vor beschossenen Städten entfernt oder so, von anderen zu verlangen, finde ich auch problematisch. Also es ist tatsächlich komplex und dem versuche ich auch als Pastor zu entsprechen und gerecht zu werden, soweit es geht, den Menschen dann eben gerecht zu werden.
Also, wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, hat sich ja Ihre Aufgabe, Ihre Arbeit auch sehr verändert, jetzt in diesen vergangenen Jahren. Das Stichwort ist wahrscheinlich gelebte Toleranz.
So ist es.
Wie bringen Sie denn auch die Menschen dazu und sagen, das ist eine sehr, sagen wir auch durchaus, radikale Pazifisten, hatten Sie jetzt, glaube ich, eben genannt, radikale Haltung im besten Sinne. Aber dennoch muss man einfach offen sein für das andere und den anderen tolerieren. Gelingt Ihnen dieser Spagat und dann diese Brücke zu bauen unter den Menschen?
Ich hoffe, dass jedenfalls etwas. Es lassen sich so gegensätzliche Positionen nun mal auch nicht miteinander versöhnen. Aber man kann miteinander zum Beispiel Ostern feiern. Also bei uns feiern in der Kirche, ukrainische Community feiert Ostern in den Räumen in St. Nikolai in Flensburg als Gäste. Und genauso sind auch, wie ich nannte, sozusagen Radikalpazifisten da und feiern ihre Dinge. Und an manchen Stellen kommen wir auch zusammen. Aber in den Inhalten, in den Ansichten, da muss ich sagen, die sind im Moment nicht vermittelbar. Und darum ist der Ostermarsch in diesem Jahr auch in Flensburg hauptsächlich getragen von einer Gruppe, die zum Beispiel die Abschaffung der Bundeswehr fordert. Was wirklich ein radikaler Schritt ist und dem Gruppen, die früher Ostermärsche mitgetragen haben, Gewerkschaften, politische Parteien, Kirchenkreis und so weiter, nicht so ohne weiteres zustimmen können angesichts der Lage jetzt.
Was hat das zur Folge? Wie wird darüber debattiert in der Stadt?
Na, es entstehen so natürlich Gespräche. Gehst du zum Ostermarsch? Gehst du nicht hin? Hast du den Aufruf gelesen? Kannst du dem zustimmen? Sollen wir einen zweiten Ostermarsch machen? Nee, das wäre auch blöd. Das heißt, es wird lebhaft diskutiert, aber zur Folge hat das letztendlich, dass die Ostermärsche kleiner werden, leider von der Teilnehmerzahl aus meiner Sicht. Halt nur noch Gruppen hingehen, die sich wirklich, oder Menschen hingehen, die sich mit den spezifischen Forderungen, Beispiel jetzt hier in Flensburg, Bundeswehr abschaffen und so, identifizieren können. Und das sind derzeit nicht so viele.
Die Kirche hat eigentlich eine, wie ich finde, sehr schöne Tradition. Sie setzt auch an Ostern auf Humor. Es gibt das Osterlachen. Wissen Sie denn schon, welchen Witz Sie morgen dann Ihren Kirchenmitgliedern erzählen wollen?
Ja, wir wollen tatsächlich etwas mit Hasen machen. Ich weiß nicht, ob Sie die Paderborner Osterhasen kennen. Das ist so ein Triumvirat von Hasen. Darum wird es morgen auch gehen im Abschlussgottesdienst zum Osterfest. Aber mehr verrate ich noch nicht gerade.
Johannes Ahrens war das, er ist Pastor in Flensburg, im Gespräch mit Charlotte Voss beim NDR über Kirche in Zeiten von Krisen und Kriegen.
Die ARD Infonacht. Sport.
mit Ina Kast. Die verrückteste erste Halbzeit in dieser Fußball-Bundesliga-Saison hat sich am 30. Spieltag zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart zugetragen. Zur Pause stand es nämlich 4:4. Das war dann auch der Endstand. Union-Trainer Steffen Baumgart wurde nach der wilden Partie gefragt, was er seiner Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt hat.
Dass es auf eine Art Spaß macht und auch ein geiles Fußballspiel ist und auf der anderen Art schon geguckt werden muss, dass wir dann wirklich auch den Job wirklich machen, der dann wieder wichtig ist. Das ist dann immer das Wichtigste und dann kann man so ein Spiel gegen eine sehr, sehr gute Stuttgarter Mannschaft dann halt auch mal mit einem Punkt beenden und den nehmen wir heute, glaube ich, sehr, sehr gerne mit.
Zumal dieser Punktgewinn für Union Berlin und Steffen Baumgart den Klassenerhalt bedeutet. Nur knapp 3 Tage nach dem Spiel bei Inter Mailand und dem bitteren Champions League aus waren die Bayern beim Tabellen-16. Heidenheim zu Gast. Am Ende steht ein 4:0-Sieg für die Münchner, was Joshua Kimmich wahnsinnig gut getan hat. Und das nicht nur, weil er selbst ein Tor geschossen hat.
Aber es war wichtig, dass wir ja ein Zeichen gesetzt haben, sowohl nach innen an uns selbst ein Zeichen gesetzt haben, aber auch nach außen. Man hat schon gemerkt, ich glaube, jeder im Stadion, jeder, der das Spiel heute gesehen hat, dass die Art und Weise, wie wir das Spiel angegangen sind, ja, hochprofessionell war und sehr fokussiert.
Die Bayern auf Meisterkurs haben nun schon 9 Punkte mehr als Verfolger Leverkusen, der aber heute Abend noch beim FC St. Pauli spielt. Werder Bremen hat zum ersten Mal seit 10 Jahren den 4. Sieg in Serie geholt und klopft damit nun an der Tür zum Europapokal. Nach dem 1:0-Erfolg gegen das abstiegsbedrohte Bochum hat Siegtorschütze Mitchell Weiser aber keine große Klappe.
Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir haben jetzt Pauli zu Hause. Weiß ich jetzt nicht, wie die Tabelle ausschaut, aber jetzt kann man langsam auf die Tabelle schauen, aber trotzdem zählt es ja am 34. Spieltag.
Und da hat er recht. Stand jetzt ist Werder aber zumindest bis heute Abend Tabellen-7. In der zweiten Fußball-Bundesliga wirkt es mal wieder ganz so, als wolle kein Team aufsteigen. Der Spitzenreiter HSV hat die Patzer der Konkurrenz nicht richtig nutzen können, hat am Abend nur 2:2 auf Schalke gespielt. Und das, obwohl die Hamburger seit der 2. Minute nach einer roten Karte gegen Schalkes Karaman in Überzahl gespielt haben. Hinter Deutschlands bestem Tennisprofi Alexander Zverev liegen frustrierende Monate. Seit dem verlorenen Finale bei den Australian Open steckte er in einer tiefen Ergebniskrise. Pünktlich zu seinem Geburtstag heute hat er aber die Chance auf einen Titel. Und das vor heimischer Kulisse beim Turnier in München. Florian Hecht.
Alexander Zverev hat es tatsächlich geschafft. Er steht im Finale von München. Sein Halbfinale gegen den Ungarn Fabian Marochan war allerdings schon ein hartes Stück Arbeit. Obwohl es nur 1:30 gedauert hat. Im ersten Satz Zverev schnell ein Break vor, musste allerdings das Rebreak zum 2:2 hinnehmen und dann gingen beide in den Tiebreak, den Zverev dann für sich entscheiden konnte. Im zweiten erst lange alles auf der Reihe, das entscheidende Break zum 5:3 für Zverev dann, der sich mit 6:3 auch diesen zweiten Satz holte und jetzt im Finale auf Ben Shelton trifft.
Der Kampf um die deutsche Volleyballmeisterschaft geht auf die Zielgerade. Die Schweriner Volleyballerinnen sind mit einem Sieg in die Finalserie gegen Dresden gestartet. Clemens Paulsen war beim 3:0-Erfolg in der Halle in Schwerin dabei.
Es war ein hochklassiges, ein mitunter auch dramatisches erstes Final-Playoff. Beide Teams absolut auf Augenhöhe. Am Ende der SSC in den wenigen ganz entscheidenden Momenten, dann aber fast immer mit dem richtigen Spielzug. Es war eine überzeugende Teamleistung mit einer dann aber auch überragenden Leana Grosser. Die 17-jährige Außenangreiferin mit vielen Aktionen in den wichtigen Szenen wird zu Recht zur wertvollsten Spielerin dieses ersten Playoffs gewählt. Das zweite Spiel in Dresden dann am kommenden Mittwoch.
Bei den Männern wissen die BR Volleys seit dem Abend nun, auf wen sie in der Finalserie treffen. Und zwar auf die SVG Lüneburg. Die Niedersachsen haben im entscheidenden 5. Spiel der Halbfinalserie den Rekordmeister Friedrichshafen mit 3:1 Sätzen besiegt. Lüneburg steht damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Finale.
Das war der Sport mit Ina Kast. Und gleich nach den Nachrichten geht's bei uns in der Infonacht um den Zustand unserer Autobahnen und Autobahnbrücken, nämlich im Plus-Minus-Podcast Kaputte Brücken, Deutschland bremst sich aus.
Die Wirkungen der PFAS, die sind eben chronisch toxisch, giftig.
Man findet sie überall, ob in Outdoorjacken, Pizzakartons oder der Teflonpfanne.
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS.
PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien.
Sie machen tausende Alltagsprodukte wasser- und fettabweisend, sind aber schädlich für die Gesundheit.
Leberschädigungen,
Schilddrüsenschädigung, Nierenkrebs, Hodenkrebs ist nachgewiesen.
PFAS gelangen vor allem bei ihrer Herstellung in die Umwelt.
Dort ist der Boden, das Wasser so stark verseucht, dass es zum Teil heißt, die Kinder dürfen nur eine Stunde draußen spielen, man darf nichts aus dem Garten essen, das Wasser muss gefiltert werden.
Die Chemikalien verbreiten sich durch Regen, man findet sie im Meer und auch in unserem Körper.
Wo wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, ist es scheißegal, wer daran zugrunde geht.
Das Gift in dir. Der neue Podcast von 11KM Stories. Ab sofort in der ARD Audiothek.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Nachdem Russland überraschend eine 30-stündige Feuerpause angekündigt hat, reagiert der ukrainische Präsident Selenskyj mit Skepsis und einem Gegenvorschlag. Die Feuerpause könnte ihm zufolge um 30 Tage verlängert werden, um Russlands wahre Absichten zu zeigen. Selenskyj sagte zugleich, die Ukraine sei zu einer vollständigen und bedingungslosen Waffenruhe bereit, wenn Russland es ernst meint. Allerdings hat das russische Militär ihm zufolge auch nach Beginn der verkündeten Feuerpause an mehreren Frontabschnitten angegriffen. Im hessischen Bad Nauheim sind zwei Männer durch Schüsse ums Leben gekommen. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Aus Bad Nauheim, Rainer Battelfeld.
Bis in die tiefe Nacht hinein waren Ermittler in Bad Nauheim im Einsatz, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Einige davon hatten den Vorfall offenbar mitbekommen und Schüsse gehört. Als die Polizei eintraf, waren die beiden Männer bereits tot. Ihre Körper lagen auf einer Wiese vor einem mehrstöckigen Wohngebäude unweit eines Wellenbades. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Männer von mindestens einem bislang noch unbekannten Täter vor dem Haus erschossen wurden. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Sie will Details zu dem Vorfall im Laufe des Ostersonntag veröffentlichen.
In Israel haben erneut Tausende für einen Deal zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen demonstriert. In Tel Aviv forderte dabei eine ehemalige Geisel Ministerpräsident Netanyahu auf, den Krieg zu beenden. Nach israelischen Informationen befinden sich derzeit noch 24 lebende Geiseln sowie 35 Leichen in dem Palästinensergebiet. Dessen ungeachtet kündigte Netanyahu im israelischen Fernsehen an, den Druck auf die Hamas weiter zu verstärken. Papst Franziskus hat die Menschen an Ostern ermutigt, Hoffnung zu verbreiten. Unser ganzes Leben kann ein Zeichen der Hoffnung sein, so das katholische Kirchenoberhaupt in seiner Predigt zur Osternacht am Samstagabend. Aus Rom, Ivo Maruschik.
Papst Franziskus ließ sich dabei von Kardinal Battista Re vertreten, jenem mittlerweile emeritierten Kurienkardinal, der 2013 das Konklave leitete, aus dem Franziskus als Papst hervorging. Battista Re betonte aber, die Predigt habe der Papst selbst verfasst. Er rief die Gläubigen auf, den Mut nicht zu verlieren. Auch wenn der Schatten des Bösen sich weiter in der Welt ausbreite, das Licht leuchte nur langsam auf, das sei eben der Stil Gottes. Auch für heute, für die große Ostermesse auf dem Petersplatz, hat Franziskus einen Vertreter benannt.
Das Wetter in Deutschland. Tagsüber zeitweise sonnig, vom Südwesten bis in die Mitte, ab Nachmittag Schauer und einzelne Gewitter. An den Küsten Regen möglich, Höchstwerte 10 Grad auf Sylt bis 24 Grad in Niederbayern. Am Montag oft bewölkt, gebietsweise Schauer bei 12 bis 22 Grad. Und am Dienstag heiter bis wolkig bei 12 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort ist zwischen Bottrop Süd und Oberhausen Neue Mitte wegen Bauarbeiten gesperrt. Allerdings nur noch eine knappe halbe Stunde. Ansonsten haben Sie freie Bahn. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Um 4.33 Uhr. Mein Name ist Amir Brecht. Hallo. Jeden Tag sind auf deutschen Autobahnen bis zu 1,5 Millionen Lkw unterwegs, also abgesehen von Sonn- und Feiertagen. Ein vollbeladener Lkw mit Anhänger bringt es schnell mal auf 40, 50 Tonnen. Und das wirkt sich natürlich auf die Straßen aus, aber auch auf die Brücken. Rund die Hälfte unserer Autobahnbrücken bekommt nur die Note ausreichend oder schlechter in aktuellen Tests. Aber wie schlimm steht es wirklich um unser Verkehrsnetz? Und was kann oder muss getan werden? Darum geht es jetzt in der neuen Folge des Plus-Minus-Podcasts mit Anna Planken und David Alf.
Anna, du guckst doch bestimmt auch morgens, wenn du losfährst zur Arbeit, vorher erstmal auf der Website vom Bundesverkehrsministerium nach, wie sicher die Autobahnbrücken sind, über die du fährst, oder?
Ja, natürlich. So bin ich. Immer komplett alles durchgescannt und durchgeplant. Auf keinen Fall.
Ja, es klingt absurd. Könntest du aber machen. Diese Website, die gibt es. Dazu später mehr. Aber ja, vermutlich macht das exakt niemand. Dabei gäbe es ja schon Anlass irgendwie. So wie 2018 die Menschen auf der Autobahnbrücke in Genua oder, wenn nicht alle sau viel Glück gehabt hätten, in Dresden im vergangenen September mit der Carola-Brücke, hätten auch viele Menschen in den Tod stürzen können.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hält die Brücke das alles wirklich aus, habe ich gestern auch noch gedacht, als ich vorm Kölner Hauptbahnhof mitten auf der Hohenzollernbrücke stehen musste. Ein Regionalzug, ein ICE, eine S-Bahn, alle nebeneinander gleichzeitig auf einer Brücke, das fühlt sich nicht so cool an.
Ja, das verstehe ich. Und ob nun Bahnstau oder Autostau mit hunderten PKW und LKW auf so einer Brücke, die muss ganz schön was aushalten. Und wir fragen uns heute, was halten die aus und über wie viele Brücken reden wir überhaupt? Wie viele Autobahnbrücken gibt es in Deutschland?
Also es sind auf jeden Fall unfassbar viele. Mehr als 20.000 Autobahnbrücken führen durch unser Land. Und mega spannend, das Bundesverkehrsministerium hat auf seiner Homepage alle 20.000 in eine interaktive Karte gepackt. Da kann jeder genau nachgucken. Ja, tatsächlich. Welche Brücke überfahre ich eigentlich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit? Wie lang ist die Brücke? Wie alt ist sie? Aus welchem Material ist sie gebaut?
Ich finde das so verrückt, weil ich freue mich über alles, was digital so vorangeht und wo man denkt, so ein bisschen Zukunft. Also Autobahnbrücken und an anderer Stelle, wo ich denke, hä, das machen wir nicht digital, machen wir es analog, aber Autobahnbrücken, okay, die gibt's, finde ich gut. Das Allerbeste daran, man kann sich sogar die Note angucken, die das Bundesverkehrsministerium den einzelnen Brücken gibt. Damit wird bewertet, wie fit sie ist. Alle Brücken werden nämlich regelmäßig geprüft und bekommen dann Noten. So ein bisschen wie in der Schule, aber nicht ganz. Die Brücken können Noten zwischen 1 und 4 erreichen. Und 4 ist dann aber auch so, ja, also ja. Das ist so richtig schlecht. Und ganz wichtig bei den Brückennoten, man muss auch auf die Nachkommastelle gucken. Und um das mal einzuschätzen, spätestens bei einem Wert von 3,5 müsst ihr euch überlegen, ob ihr danach drüber wollt. Da sollten auf jeden Fall dringend mal die Handwerker vorbeikommen.
Ja, spannend auch, dass diese Brückennoten alle öffentlich sind. Das heißt, es kann sich wirklich jeder auf der Karte seinen Weg angucken und weiß sofort, wie sicher oder unsicher ist denn mein Weg. Und was soll ich sagen? Leider sieht es generell da gar nicht so gut aus. Einige Bauwirtschaftsexperten haben sich gerade erst im letzten Herbst über diese Zahlen gebeugt und über diese Karte. Und das sind Leute, die sich echt so richtig genau mit sowas auskennen. Von der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken. Sie haben sich nur die größten Brücken vorgenommen, alle über 50 Metern Länge. Das sind vor allem unsere Autobahnbrücken. Und das Ergebnis, ich glaube, eigentlich will man es nicht wirklich hören, denn von 4.000 Brücken sind 1.400 noch ausreichend. Bei 400 ist der Zustand nicht ausreichend und 50 sind laut der Karte des Verkehrsministeriums sogar in einem ungenügenden Zustand.
Heißt also, fast die Hälfte der großen Autobahnbrücken hat das Prädikat noch ausreichend oder schlechter. Wenn das das Schulzeugnis meiner Kinder wäre, würde ich sagen, ja, dann schauen wir mal, wo wir euch so Nachhilfe organisieren. Das heißt, beim Thema Autobahnbrücken, da muss dringend was passieren.
Aber was passiert bei den Brücken? Statt nachhilfemäßig was zu ändern, die Brücke besser zu machen, zum Beispiel auszubessern, wird bei den Brücken sowas gemacht wie, ja, ich hoffe, in der Schule passiert sowas nie. Da wird der Schüler, also in unserem Fall die schlechte Brücke, einfach so lange befragt oder ausgefragt, bis man merkt, nee, also das reicht jetzt so überhaupt nicht mehr. Jetzt können wir das alles nicht mehr verantworten. Heißt, Brückenkontrollen mindestens einmal im Jahr. Das ist Pflicht.
Und so klingt eine Brückenkontrolle. Das ist ein sogenannter Geologenhammer. Unter anderem damit gehen Fachleute die Brücken ab, klopfen den Beton ab und hören ganz genau hin, ob sich irgendwas beim Klang verändert hat. Und ich fand das im ersten Moment total absurd. Es klingt, weiß ich nicht, nicht so vertrauenserweckend.
Du meinst das Gegenteil der digitalen Karte.
Ja, also, aber ich liege damit offenbar total falsch. Ja. Diese sogenannte handnahe Inspektion ist nämlich eine ziemlich effektive Sache. Das hat uns Professor Steffen Marx erzählt, der leitet das Institut für Massivbau an der TU Dresden.
Das ist ein wunderbares Mittel, was uns bisher vor schwerwiegenden Problemen geschützt hat. Das muss man sagen, weil der Mensch ist ein guter Sensor. Ja, der Mensch hat durch Augen, Hände, Ohren sehr gute sensorische Fähigkeiten, um so ein Bauwerk von außen relativ gut beurteilen zu können.
Also die Brücken werden im laufenden Betrieb permanent überwacht. Du hast es gerade schon mal gesagt, mindestens einmal im Jahr gucken sich Kontrolleure diese Brücken an und überprüfen die möglichen Schwachstellen. Und mindestens alle 6 Jahre gibt es die Hauptprüfung. Heißt, da klettern die wirklich in jedes Eck, hangeln sich unter der Brücke entlang, seilen sich an den Brückenpfeilern ab, untersuchen die möglichen Schwachstellen, klopfen den Beton ab, suchen nach Rost. Und das ist total effektiv, hat Professor Marx uns ja bestätigt.
Und das passt jetzt vielleicht nicht zu unserem mulmigen Gefühl, aber mal rein auf den Professor und die Fakten gehört, dürfen wir ja auch sagen, an den deutschen Autobahnen hat es seit Jahrzehnten keine Verletzten oder Toten gegeben, weil eine Brücke zum Beispiel marode war. Kleiner Haken natürlich dabei. Ich weiß, was jetzt von allen Seiten natürlich kommt. Die Carola-Brücke in Dresden letzten Herbst, das war tatsächlich mehr Glück als Verstand oder besonders tolle Prüfungsqualität, dass da kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Ein paar Minuten vorher ist ja die Straßenbahn noch drüber gefahren.
Absolut. Und trotzdem ist auch ein Teileinsturz ein riesiges Problem. Und zwar eigentlich für alle Abläufe, für die ganze Wirtschaft. Ein Mega-Infrastrukturproblem. Auf den Straßen in Dresden herrscht seitdem totales Chaos. Umwege, Staus, Zeitverluste.
Und für so ein Chaos muss noch nicht mal so was Schlimmes passieren wie in Dresden. Es reicht, wenn die Prüfung, in die wir ja gerade schon mal reingehört haben, ergeben, ist jetzt leider doch zu gefährlich geworden. Dann werden Brücken manchmal von jetzt auf gleich dicht gemacht. Krassestes Beispiel, habt ihr überall in Deutschland gehört, Sauerland A45 in der Nähe von Lüdenscheid, die Talbrücke Ramede. 450 Meter lang, bis zu 75 Meter hoch, rund 64.000 Fahrzeuge sind hier pro Tag durchs Mittelgebirge gefahren.
Genau, bloß sind gefahren, denn von jetzt auf gleich war Schluss damit. Und die 64.000 Autos mussten sich eine Alternative suchen. Das war im Dezember 21. Damals haben Fachleute bei ihrer Brückenuntersuchung an einem der Hauptträger Beulen festgestellt und dann die Brücke am selben Tag gesperrt. Und dann haben alle erstmal blöd aus der Wäsche geguckt oder aus ihrem Auto raus. Und noch blöder haben die anderen in die Autos reingeguckt. Und zwar diejenigen, bei denen plötzlich der Verkehr am Vorgarten vorbeigelaufen ist. Und das ist halt wirklich krass, ne? Alle LKW, alle Autos, den ganzen Tag Stau auf Mini-Kleinortsstraßen, die ja für sowas gar nicht ausgelegt sind.
Das ist super schrecklich für alle, die da eigentlich in Ruhe wohnen wollten und das mit der Autobahnbrücke als Entlastung ja auch jahrzehntelang in Ruhe tun konnten. Aber noch schlimmer ist das für die Wirtschaft in diesen Orten gewesen. Du kommst ja weder von deinem Werkshof irgendwie runter noch nachher wieder rauf. Dein ganzes Logistikkonzept ist im Eimer. Und das übrigens auf Jahre, bis die Brücke dann nämlich wieder neu gebaut ist. Sowas können wir uns eigentlich überhaupt nicht leisten, dass wir Brücken bis zum bitteren Ende stehen lassen. Und dann müssen sich alle holterdiepolter plötzlich eine Übergangslösung überlegen und damit klarkommen. Und das auch noch jahrelang.
Und das gilt nicht nur für die, die direkt an so einer gesperrten Brücke leben und arbeiten. Das ist für die Logistik in ganz Deutschland ein wirklich großes Problem. Kilometerlange Umleitung und das im Zweifelsfall durch irgendwelche engen Straßen, wo du als Lkw-Fahrer vielleicht richtig Mühe hast. Sowas muss man einplanen, sowas muss man organisieren. Lieferketten, Rohstoffe, die irgendwo dringend gebraucht werden oder dass im Supermarkt halt die Regale nicht rechtzeitig voll werden.
Das Schlimmste an diesem Chaos ist ja, dass das alles so plötzlich von jetzt auf gleich auf einen reingebrochen ist. Keine Zeit, um sich vielleicht mal langfristig drauf vorzubereiten. Dabei wäre das überhaupt nicht nötig. Es könnte ganz anders sein. Sieht man auch am Beispiel A45 im Sauerland. Denn der eigentliche Hammer an der Geschichte ist, dass mindestens 10 Jahre vor der Sperrung bekannt war, dass die Brücke dringend saniert werden muss. Im Jahr 2009 haben die Prüfer das erste Mal gesagt, Leute, also der Zustand der Brücke, der ist jetzt also nicht mehr ausreichend. Überleg mal, wie lange da Zeit gewesen wäre, das Chaos zu verhindern. 12 Jahre lang hätte man doch irgendetwas machen können.
Und das Verrückte, es gab sogar Pläne. Man wollte die alte Brücke provisorisch instand setzen und gleich eine neue Brücke daneben bauen. Dafür gab es sogar schon ein Eröffnungsdatum, und zwar 2017. 2017 sollte alles fertig sein. Aber dann ging's los mit dem Planungswesen. Lohnt sich die Instandsetzung wirklich? Wenn eh der Neubau kommt, wäre das nicht Verschwendung von vielen Millionen Euro?
Am Ende aller Diskussionen wurde die Instandsetzung tatsächlich abgeblasen und lieber ein Mindestabstand und Überholverbot für Lkw eingeführt. Dazu noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Autos, und dann wurde der Neubau einfach verschoben. Von 2017 Neueröffnung auf 2019. Am Ende stand dann irgendwann das Jahr 2026 im Planungskalender. Ja, und dann kam der Dezember 2021 und dann wurde alles anders. Wie gesagt, Brückenprüfung, Beulen in den Trägern, die Sperrung, und zwar von jetzt auf gleich.
Ah, aber ich habe jetzt noch was Positives. Seitdem läuft alles nach Plan. Oder pass auf, sogar noch besser. Sprengung, Neubau, und jetzt wird die neue Brücke aller Voraussicht nach 2026 fertig. Und damit sogar, haltet euch jetzt bitte fest, ein paar Monate früher als geplant.
Ja, was zeigt das nicht? Was zeigt das einfach alles? Es zeigt, es geht, wenn es muss. Wir können in Deutschland auch Rekordtempo, aber die Frage ist, warum lassen wir es dann erst so weit kommen? Alle Verantwortlichen wissen, dass wir ein gigantisches Infrastrukturproblem haben, dass das in den nächsten Jahren noch schlimmer wird, und alle wissen auch, dass das mit dem Verkehr auf unseren Straßen natürlich nicht weniger wird, weil wir hier in Deutschland ein Dreh- und Angelpunkt sind.
Wir liegen genau in der Mitte von Europa. Jeder, der von Frankreich nach Osteuropa will oder von Skandinavien Richtung Alpen, muss hier lang und über unsere Brücken. Da jetzt alle paar Kilometer eine Brücke dicht machen zu müssen, um die Leute durch die Dörfer zu schicken, das geht nicht. Es wäre doch viel besser, wenn wir rechtzeitig was ändern, wenn es knirscht. Oder noch besser, bevor es knirscht. Wir müssen es einfach anders machen, als wir das bisher bei Brücken gemacht haben. Ich hole nochmal die Zahl vom Anfang hier rein. Wir reden hier über 1400 Autobahnbrücken, nämlich die, die gerade noch ausreichend sind und im besten Fall natürlich auch noch ausreichend bleiben sollen. Und eins ist auch klar, das geht nicht einfach so. Brücken sind so ziemlich die komplexesten Gebäude, die wir Menschen bauen. Sie spannen sich quer durch die Luft, der Wind bläst dagegen, Regen, Schnee, fällt alles da drauf. Vielleicht steht da ein Brückenpfeiler in einem Fluss und muss mit Hochwasser klarkommen oder mit Bäumen und anderem Zeug, das in so einem Fluss rumschwimmt. Notfalls sollte der Pfeiler es auch aushalten, wenn ein Schiff dagegen stößt.
Und so ganz nebenbei auch noch das ein oder andere Auto aushalten, das drüber fährt, oder ein LKW oder Hunderte auf einmal, die donnern da drüber, bringen die Brücke zum Schaukeln oder stehen zu Dutzenden im Stau. Und das Ganze über Jahrzehnte hinweg. Das sind so viele Faktoren, die du einrechnen musst. Eigentlich ein Wunder, dass wir Menschen dazu überhaupt in der Lage sind.
Und damit ist auch klar, Brücken sind Gebrauchsobjekte und nicht für die Ewigkeit gebaut. Und jetzt wird's wirklich wichtig, finde ich. Die haben eine Lebenserwartung, und die liegt bei uns in Deutschland, wenn man sie einfach nur benutzt und stehen lässt, ohne sich groß drum zu kümmern, bei ungefähr 70 Jahren. So, jetzt rechnen wir mal zurück. Denn wann sind denn viele Brücken in Deutschland entstanden? In der Wirtschaftswunderzeit, in den 50er, 60er Jahren, heißt plus 70, diese ganzen Brücken werden in den 20er und 30er Jahren, also ziemlich genau jetzt bald, ans Ende ihrer Lebenserwartung kommen.
Vielleicht können wir es ja anders machen. Lass uns doch die Brücken so fit machen, dass sie länger halten als 70 Jahre. Das kostet Geld, ganz klar, viel Geld, sagt auch Professor Steffen Marx vom Institut für Massivbau an der TU Dresden. Aber vielleicht lohnt sich ja so ein Mega-Invest, bevor uns nachher alles auf die Füße fällt.
Also wir reden immer über dreistellige Milliardenbeträge an Investitionsstau. Und wenn wir denken, wir können das weiter nach hinten schieben, wird das Problem immer größer und irgendwann unbewältigbar. Und wir hängen als Gesellschaft an einer funktionierenden Infrastruktur. Und deswegen müssen wir einfach uns dringend darum kümmern.
Also, lieber jetzt viele Milliarden reinstecken, als in ein paar Jahren noch viel, viel, viel mehr Milliarden. Denn eine Brücke bei kleineren Auffälligkeiten zu sanieren, das ist immer noch viel günstiger, als sie abzureißen und eine komplett neue Brücke hinzustellen.
Und jetzt kann man natürlich fragen, woher sollen wir denn das ganze Geld nehmen? Haben wir uns in den letzten Jahrzehnten zwar schön gespart, aber das liegt ja nicht irgendwo angespart rum. Und die Antwort lautet, egal woher, es muss kommen, wenn wir nicht in 10 Jahren völlig lahmgelegt sein wollen. Die einzige Lösung, da sind sich die Fachleute einig, investieren, investieren, investieren. Und zwar nicht erst in Neubauten, sondern in die bestehenden Brücken. Bei guter Pflege ist aus unseren Brücken nämlich noch richtig was rauszuholen, sagt Professor Marx.
Wir brauchen eine Änderung der Strategie von der Strategie, die wir heute fahren. Die heißt ganz klar verschleißen lassen. Und wir lassen sozusagen zu, dass Brücken in einen ganz schlechten Zustand rutschen und erneuern sie dann. Und wir müssen hin zu einer präventiven oder prädiktiven Strategie. Das bedeutet, wir müssen viel eher in den Bestand eingreifen und mit kleinerem Aufwand Reparaturen vornehmen und dafür sorgen, dass die Brücken in einem guten Zustand bleiben.
Bestandsschutz bei Brücken, das ist finanziell die beste Lösung und nebenbei auch für die Umwelt. Denn Beton oder besser Zement ist einer der krassesten Klimakiller, den wir Menschen uns ausgedacht haben. Und für Brücken brauchen wir jede Menge Zement. Das ist quasi der Kleber im Beton. So ein feines Pulver, das mit Wasser und Kies vermischt wird und dann in Form gegossen wird. Das Problem, die Produktion von Zement erzeugt unfassbar viel CO2. Sie ist verantwortlich für bis zu 10% des menschengemachten CO2-Ausstoßes. Das ist 3-mal so viel Kohlendioxid wie der weltweite Flugverkehr.
Okay, und wie sparen wir Zement? Indem wir unsere Brücken besser pflegen, sie länger leben und wir nicht einfach abreißen und neu bauen. Zement wieder zu verwenden ist nämlich bei uns noch nicht so einfach. Manche Länder machen das schon hier und da. Um Zement wirklich großflächig recyceln zu können, braucht es noch mehr Forschung.
Und nicht nur daran arbeiten Fachleute gerade auf der ganzen Welt. Es gibt noch andere super spannende Technologien, die unseren Brücken wirklich helfen könnten. Zum Beispiel selbst heilender Beton. Stell dir das mal vor, wenn kleine Risse entstehen, dann verschließt der Beton die einfach von ganz allein.
Das ist wie bei Harry Potter, so ein bisschen Magie, Zauberei. Das ist das Coolste, was ich zu dem Thema bisher wirklich gehört habe. Brücken, die sich selbst heilen. Funktioniert mit Bakterien. Die werden dem Beton beigemischt und wenn die Bakterien nass werden, weil es in einen Riss reinregnet, dann produzieren die Kalk und der Riss wird wieder repariert. Tatsächlich ist das besonders für Brücken interessant, weil die ja das Ganze ja im Regen stehen. Im Herbst knallt der Wind von der Seite richtig schön dagegen und wenn es kalt ist, dann sprengt der Frost aus kleinen Rissen ganz schnell große Risse. Wenn die kleinen Risse direkt wieder zugehen, dann haben Wind und Frost überhaupt keine Angriffsfläche mehr. Der Beton hält länger. Ist der Hammer.
Die Geldfrage, die haben wir ja auch noch im Nacken. Ja. Du hast ja mal gesagt, egal wie, wir müssen Milliarden investieren. Zum Thema, wie sollen wir denn unsere Brückensanierung bezahlen? Da hat der Präsident der Bundesingenieurkammer auch noch einen wichtigen Gedanken aufgeworfen. Heinrich Böhkamp sagt, dass ja genau dafür irgendwann mal die Lkw-Maut eingeführt worden ist. Dafür, dass wir unsere Straßen durchgehend in Schuss halten und uns regelmäßige Reparaturen auf den Autobahnen leisten können, anstatt beim nächsten Notfall irgendwelche Sonderausgaben stemmen zu müssen.
Das stimmt. Hinter der Lkw-Maut steckte ja mal die einfache und bestechende Idee, die unsere Straßen am meisten kaputt machen, sollen auch für die Reparatur bezahlen. Gute Idee, aber in der Realität ist daraus nicht allzu viel geworden, weil durch die Maut fließen zwar ungefähr 4,5 Milliarden Euro pro Jahr in die Autobahnen, aber gleichzeitig wurden im Jahr 2011 andere Gelder für den Betrieb der Autobahnen gestrichen. In Höhe von ungefähr 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Also in meinem Kopf kommt da null raus. Ne? Heißt, die Maut ändert effektiv nichts daran, wie viel Geld wir in unsere Autobahn stecken.
Halbgares Plan und zu viel Bürokratie verbrennen viel Geld. Nur sieht man das nicht so deutlich, weil es nicht in den Zahlen auftaucht oder zumindest nicht sofort. Dabei waren wir in den letzten Jahren tatsächlich auf einem ganz guten Weg. Im Jahr 2022 hatte Verkehrsminister Wissing, ehemals FDP, ein großes Projekt gegen den Sanierungsstau in die Wege geleitet. 400 Brücken wollte er sanieren. Jedes Jahr 10 Jahre lang, also insgesamt 4000 Brücken. Das ist doppelt so viel wie die vorherige Regierung. Dafür hatte das Ministerium schon eine Liste der 4000 wichtigsten Autobahnbrücken auf den Autobahnen vorliegen, um sie schnell in Angriff nehmen zu können. Sogar mehr Budget war vorgesehen. Statt 4,5 Milliarden jährlich sollten ab dem Jahr 26 rund 5,7 Milliarden in die deutschen Straßen fließen.
Und jetzt stell dir mal vor, in 10 Jahren hätte man dann sagen können, die Autobahnbrücken sind alle wieder fit. Sensationell. Leider kam dann ganz schnell das große Aber, und zwar mit den alten Problemen, die wir gerade schon angesprochen haben. Erstens, die zuständige Autobahn GmbH hat schlicht und ergreifend nicht genug Personal, um 400 Brücken im Jahr zu sanieren. Das hat der Bundesrechnungshof letztes Jahr festgestellt. Zweitens, das Geld landet in den falschen Projekten. Anstatt Brücken günstig zu sanieren, haben sich die Verantwortlichen doch wieder an vielen Stellen für Neubauten entschieden.
Okay, das hält sich echt hartnäckig. Also mal ganz pragmatisch, der Plus-Minus-Brückenplan. Was müssen wir machen, damit uns unsere Brücken nicht in den nächsten Jahren unterm Hintern abbröseln oder halb Deutschland im Stau steht, weil wir vorsorglich alles sperren müssen? Das Krasse an unserem Brückenlösungsplan ist, die Lösungen sind gar nicht weit weg. Es gibt super viele Ideen.
Meine Lieblingslösung aus dem Zementlabor, selbstheilende Brücken, dann wachsen die Risse von alleine zu, top, Problem gelöst. Aber klar, das wäre die Idealvorstellung, da sind wir ja noch nicht.
Und für die anderen Brücken, die noch nicht aus diesem Zaubermaterial sind, für die hilft die Zauberformel, rechtzeitig aktiv werden und nicht so lange warten, bis aus kleinen Macken Risse werden. Kleine Mängel früh suchen, finden, beseitigen. Gerade bei der Suche nach den Mängeln, da kann uns moderne Technik einiges an Arbeit abnehmen. Schauen wir nochmal nach Dresden, zur Carola-Brücke, also der Brücke, die im Herbst teilweise eingestürzt ist. Da haben Techniker mittlerweile Sensoren auf der Brücke angebracht, um sie in Echtzeit überwachen zu können. Diese Sensoren messen Bewegungen, hören rein in den Beton und konnten zum Beispiel Mitte Februar direkt Alarm schlagen, als sich da was bewegt hat.
Sollen wir mal eine Zusammenfassung wagen?
Ja.
Es sieht so aus, als wäre die Brückenlage gar nicht so aussichtslos. Eigentlich könnten wir viel machen, wenn wir möglichst schnell Kleinigkeiten ausbessern. Dann kommen wir langfristig günstiger weg, haben sogar genug Fachkräfte und um spontane Brückensperrungen brauchen wir uns dann auch keine Sorgen mehr zu machen.
Und dann diese Idee aus dem Verkehrsministerium. Alle Brücken in 10 Jahren durchzusanieren. Wenn sowas zu einem Masterplan gemacht wird, hört sich das toll an. Das würde die Bauwirtschaft ankurbeln. Dann wären alle Straßen heil, alle LKW sind pünktlich, alle sind glücklich. Und vielleicht schafft es ja die neue Bundesregierung, unsere Infrastruktur und damit halt auch unsere Brücken endlich zu sanieren. Wir dürfen halt nur einen Fehler nicht mehr machen. Danach wieder 70 Jahre die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, passt doch erstmal.
Kaputte Brücken, Deutschland bremst sich aus. Das war der Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken und David Alf. Neue Folgen gibt's regelmäßig in der ARD-Infonacht und natürlich immer auf Abruf in der ARD-Mediathek. Die Begriffe Kantine oder Mensa, die stehen ja nicht immer nur für gutes und leckeres Essen. An der Hochschule Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern will man da was dran ändern. Deswegen haben die Studentinnen und Studenten ein Projekt ins Leben gerufen mit dem Ziel, mehr regionale Zutaten in den Gerichten der Mensa zu haben. Wie das funktionieren soll, das hat sich Dominique Kirstea angeschaut.
Als ehemaliger Student kennt Christian Brechler die Mensa der Hochschule Neubrandenburg gut. Doch das, was auf den Tellern landet, ist häufig weit gereist und in Plastik verpackt. Um mehr Zutaten vom Bauern um die Ecke auf den Speiseplan zu holen, hat er zusammen mit Professor Michael Hart aus dem Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften das Projekt RegioVers initiiert und einen hauseigenen Kooperationspartner gewinnen können.
Die Hochschule Neubrandenburg mit dem Studierendenwerk Greifswald, wir arbeiten mit denen sehr eng zusammen und die haben von sich aus eine hohe Motivation gehabt, den Verpflegungsprozess zu erneuern oder so anzupassen, dass vielleicht das Angebot mit aktuellen Ernährungstrends einhergeht.
Regionale Lebensmittel in Bioqualität sind ein solcher Ernährungstrend. Nachdem das Projektteam die Situation in Mecklenburg-Vorpommern untersucht hat, war klar, je größer das Netzwerk an kleineren Landwirtschaftsbetrieben ist, desto breiter ist auch die Palette an möglichen Zutaten.
Und so stellte sich die Frage,
wie kriegen wir jetzt regionale Kreisläufe hier irgendwie aufgebaut? Und die Zusammenarbeit mit LandwirtInnen aus der Region funktioniert sehr gut. Insofern sind wir optimistisch, dass wir auch bis zum Ende des Projektzeitraums versuchen können, eine Menülinie aufzubauen, die mindestens in Teilen aus bioregionalen Zutaten besteht.
Um das, was später auf den Tellern landen soll, kümmert sich auch Thea Schepe. Sie arbeitet für das Studierendenwerk Greifswald und ist verantwortlich für Nachhaltigkeitsmanagement und Ökotrophologie. Sie hofft, möglichst viele Betriebe aus der Region für das Mensa-Projekt gewinnen zu können.
Wir wollen das wirklich von Betrieben haben, die ganz nah sind. Und es gibt ja Teile unseres Speisenangebotes, die flexibler sind. Also beispielsweise das Salatbuffet und generell auch Gemüsegerichte, seien es Pfannen, Ofengemüse, auch Eintöpfe.
Oder ein Überraschungsgericht. Jede Woche könnte so an einem oder zwei Tagen ein regionaler Teller angeboten werden. Mit Biogemüse oder sogar Fleisch von kleinen Landwirtschaftsbetrieben aus der Region. Das Projekt läuft noch bis zum Herbst nächsten Jahres. Bis dahin will das Projektteam mit ersten Probegerichten in der Hochschulmensa überzeugen.
Regionale Produkte in den Gerichten der Mensa in der Hochschule Neubrandenburg. Dominik Kister war das. Und gleich nach den Nachrichten schauen wir etwas genauer auf Putins 30-stündige Feuerpause im Ukraine-Krieg. Was ist sie wert? Wird sie überhaupt eingehalten? Und was sagt man in der Ukraine dazu? Bleiben Sie gern dran.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Gabriela Kühne. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zu einer Waffenruhe über Ostern bereit erklärt, falls Russland sich auch daran hält. Vorher hatte Kremlchef Putin überraschend eine einseitige 30-stündige Feuerpause ausgerufen. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Selenskyj hat Zweifel daran, dass Putin es ernst meint mit einer Feuerpause. Ihm zufolge dauern die russischen Angriffe an. Im Osten und Süden der Ukraine haben die Behörden Luftalarm gemeldet. Trotzdem sagt Selenskyj, wenn Russland plötzlich bereit sei, sich wirklich auf eine bedingungslose Waffenruhe einzulassen, dann werde die Ukraine entsprechend agieren und Russlands Handlungen widerspiegeln. Er hat außerdem vorgeschlagen, die von Putin verkündete Waffenruhe über den Ostersonntag hinaus zu verlängern. Skeptische Reaktionen kamen auch zum Beispiel von der EU-Kommission. Russland habe sich als Aggressor erwiesen. Man müsse deshalb erst klare Taten für eine dauerhafte Feuerpause sehen.
Im hessischen Bad Nauheim sind zwei Männer durch Schüsse ums Leben gekommen. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Für Anwohner oder die Öffentlichkeit bestehe aber nach jetzigem Stand keine Gefahr. Der mutmaßliche Tatort vor einem dreistöckigen Haus in Bad Nauheim wurde weiträumig abgesperrt. Es handelt sich um eine Siedlung mit mehreren Mehrfamilienhäusern. Die Hintergründe sind noch unklar. Der rechtsextreme israelische Finanzminister Smotrich hat sich für eine vollständige Besetzung des Gazastreifens ausgesprochen. Er reagierte damit auf eine Videoansprache von Ministerpräsident Netanyahu vom Samstagabend. Der hatte gesagt, der Krieg werde nicht beendet werden, bevor man die Hamas zerstört und alle Geiseln nach Hause gebracht habe. In der Fußball-Bundesliga hat sich Union Berlin vorzeitig den Klassenerhalt gesichert mit einem 4:4 gegen Stuttgart. Aus der Sportredaktion Jörg Tegelhütter.
Alle 8 Tore fielen dabei in der ersten Hälfte. Rekord, denn das gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie. Union blieb im 6. Spiel in Folge ungeschlagen. Der VfB tritt im Kampf um die Europapokalplätze auf der Stelle. Im Gegensatz zu Werder Bremen, das mit dem 1:0 gegen den vorletzten Bochum den 4. Sieg in Serie feierte. Und Freiburg, das Hoffenheim 3:2 schlug. Spitzenreiter Bayern München gewann in Heidenheim 4:0 und baute den Vorsprung auf Verfolger Leverkusen aus. Leipzig kam gegen Schlusslicht Kiel nicht über ein 1:1 hinaus. Mainz und Wolfsburg trennten sich 2:2.
In der zweiten Liga hat der Hamburger SV im Aufstieg